ARD.
Willkommen auf Bayern 2. Am Mikrofon ist Knut Kortzen. Zu Immanuel Kant, dessen 300. Geburtstag heute gefeiert wird, fällt jedem etwas ein. Egal wie intensiv man nun den Königsberger Philosophen studiert hat. Ein jeder und eine jede nahezu kennen Kants kategorischen Imperativ. Der Bundeskanzler Olaf Scholz spricht heute über Kants berühmte Schrift zum ewigen Frieden in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und mir fällt bei Kant zuerst eine erfrischend ehrliche Äußerung des Dramatikers Heiner Müller im Gespräch mit Alexander Kluge ein. Heiner Müller, 1996, zu seinem Verhältnis zu Immanuel Kant.
Nee, bei Kant habe ich sowieso ein gestörtes Verhältnis, weil ich habe mit 10 Jahren zum ersten Mal Kant gelesen. Und zwar, das hatte mein Vater da rumstehen, das war Metaphysik der Sitten. Und ich habe natürlich als erstes das Kapitel über die Onanie gelesen.
Das hat mich
tief gekränkt, weil der fand die absolut verwerflich und überhaupt das letzte Menschenunwürdigste, was es gibt.
Wie begründet ihr das?
Kurz danach, weil das ist gegen die Naturgesetze, gegen Gottes Verfügung.
Die Natur, den Menschen, und so weiter, das Zeugungsrecht
genau,
da gegeben hat,
genau,
ist
muss
verwerflich,
auch gebraucht
sie
werden.
Nicht zu benutzen.
Genau. Das hat mich tief beunruhigt damals. Und dann war ich so glücklich, dass ich Jahre später irgendeine Anekdote gelesen habe, dass Kant angeblich jede Woche einmal oder sogar öfter an der gleichen Eiche in dem Park, in dem er spazieren ging, onaniert hat. Das hat mich dann wieder beruhigt, aber von da ab habe ich mich für Kant nicht mehr so sehr interessiert.
Er war widerlegt.
Soweit der Dramatiker Heiner Müller. Schon wer das von Müller erwähnte Kapitel in der Metaphysik der Sitten über die, Zitat, wohllüstige Selbstschändung, wie Kant sie nannte, liest, der bekommt eine Ahnung davon, dass seine Schriften alles andere als leichte Kost sind. Dass Kant auch ein eminent politischer Kopf gewesen ist, zeigt der Frankfurter Philosoph und Kant-Kenner Markus Willaschek. Er ist als Vorsitzender der Kant-Kommission der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter anderem beteiligt an der Akademieausgabe der Werke Immanuel Kants und hat zum Jubiläumsjahr eine große, sehr erhellende und ebenso kritische Einführung in dessen Denken veröffentlicht. Grüß Gott, Professor Willaschek.
Schönen guten Tag.
Mit Blick auf Immanuel Kants großes philosophisches Werk ließe sich in Variation des berühmten Satzes von Bertolt Brecht sagen, erst kommt die Erkenntnis, dann die Moral. Für beides, die Frage, was wir wissen können und die Frage, was wir tun sollen, hat Kant Revolutionäres gedacht. Fangen wir vielleicht mit der Erkenntnis an. Worin liegt für Sie die große philosophische Revolution seiner Kritik der reinen Vernunft?
Nun, die liegt in erster Linie darin, dass Kant das Verhältnis von Denken und Welt, Subjekt und Objekt in einer ganz neuen Weise denkt und, um es ganz kurz zu fassen, im Wesentlichen klar macht, dass die Welt, in der wir leben, die wir erkennen können, eine Welt ist, die nicht ganz unabhängig von uns wir einfach nur vorfinden, sondern zu der wir selbst einen mit unserem Denken und Wahrnehmen einen Beitrag leisten. Wir leben in einer Welt, die durch unsere eigenen Erkenntnisstrukturen mitgeprägt ist.
Sie zeigen ja in Ihrem Buch Kant, die Revolution des Denkens, dass der Philosoph gerne die Praxis vor die Theorie stellte und das berührt naturgemäß unmittelbar auch ethische Fragen. Im Zentrum der kantischen Moralphilosophie steht der berühmte kategorische Imperativ, der fordert, wir sollen so handeln, dass die Maxime unserer Handlungen zugleich als allgemeines Gesetz gelten könnte. Was heißt das genau?
Nun, es heißt in erster Linie, dass wir uns fragen müssen, ob das, was wir selber tun, auch für alle anderen vertretbar und richtig wäre. Also, oder um es negativ zu formulieren, dass wir für uns selber keine Ausnahmen machen, die wir nicht allen anderen auch zugestehen würden. Also man soll eben andere Menschen nicht verletzen. Ausnahme, wenn man halt angegriffen wird und sich verteidigen muss, könnte sein, jedenfalls in manchen Umständen. Aber wenn ich das für mich in Anspruch nehme, dann muss ich das eben wiederum auch allen anderen zugestehen. Das heißt, moralische Rechte und Pflichten gelten für alle Menschen in genau gleicher Weise. Das ist die Grundidee des kategorischen Imperativs.
Das wird ja auch gerne übersetzt mit, was du nicht willst, was man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Der kategorische Imperativ meint aber nicht exakt das Gleiche, oder?
Ganz genau. Es ist eben nicht die sogenannte goldene Regel, die ja unter anderem die Folge hat, dass wenn ich zum Beispiel selber nicht so schmerzempfindlich bin und es mir nichts ausmacht, wenn andere mich in irgendeiner Weise behandeln, die für andere Menschen schmerzhaft wäre, dann dürfte ich das auch anderen gegenüber tun, weil ich ja nicht will, dass sie es mir gegenüber nicht tun, also darf ich es auch selber. Der kategorische Imperativ knüpft das an das vernünftige Wollen, also das, was wovon man vernünftigerweise wollen kann, dass alle es tun, dass es eine allgemeine Regel sei. Und insofern ist der präziser und allgemeiner.
Immanuel Kants Idee, dass wir Menschen moralische Wesen sind und so auch entsprechend handeln, zielt ja nicht nur auf unseren Umgang mit anderen Menschen, sie zielt auch auf unsere Verantwortung für die Welt, für eine Welt, die vor großen Herausforderungen steht. Stichworte sind natürlich Klimawandel und Krieg aktuell. Sie zeigen in Ihrem Buch, wie wichtig für Kant die Auseinandersetzung mit politischen Fragen war. Was kann man mit Kant in dieser Gegenwart überhaupt tun?
Nun, zunächst ist es so, dass Kant uns bestimmte Zielvorstellungen mitgibt, und zwar nicht einfach per Dekret, sondern weil er sie gut begründet und uns klar macht, dass es sich lohnt, dafür einzustehen. Also etwa die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie. Das sind Voraussetzungen dafür, dass Menschen sich als Freie und Gleiche begegnen können. Jedes Abweichen davon wäre eine Form von Willkürherrschaft und Despotie, und das können wir im Ernst nicht wollen. Und das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auf unsere politische Gegenwart, und dasselbe gilt sicherlich auch für den Frieden, von dem Kant meint, dass er das höchste politische Gut ist.
Jetzt haben Sie den Frieden schon angesprochen. Zu den späten Schriften Immanuel Kants gehört sein philosophischer Entwurf zum ewigen Frieden von 1795, sicherlich einer seiner zugänglicheren Texte und seinem Inhalt nach ein Dokument des Humanismus, die Begründung eines Weltbürgerrechts. Inwiefern ist diese Idee des Weltbürgerrechts nach wie vor aktuell?
Es war in Kants eigener Zeit eine wirklich revolutionäre Idee, denn das Weltbürgerrecht versteht Kant als ein Recht eines jeden Menschen, nicht gegenüber dem eigenen Staat, sondern gegenüber allen anderen Staaten. Kant stellt sich das in erster Linie vor als ein, wie er sagt, Besuchsrecht. Also man kann überall hingehen und sagen, hallo liebe Leute, ich komme von woanders, möchte euch gerne kennenlernen und habt ihr vielleicht Interesse an kulturellem und vielleicht auch ökonomischem Austausch. Und wenn die anderen dann sagen, nein, vielen Dank, dann muss man aber auch wieder gehen. Daraus leitet Kant zum Beispiel eine extrem scharfe Kritik am Kolonialismus ab, weil ja klarerweise die Kolonialländer Europas nicht als Besucher mit einem freundlichen Angebot in die restliche Welt gereist sind, sondern diese eben einfach erobert und besetzt haben.
Würden Sie sagen, dass gerade dieser Text zum ewigen Frieden vielleicht derjenige ist, mit dem man anfangen sollte, so man sich noch nicht mit Immanuel Kant beschäftigt hat?
Also es ist sicherlich ein sehr guter Startpunkt. Es ist nun selber kein sehr langes Werk, aber doch immerhin ein ganzes Buch. Es ist ein Buch, das in einer sehr ironischen Weise auftritt. Schon der Titel zum ewigen Frieden bezieht sich auf einen Friedhof, wo der Verdacht ist, dass man eben nur auf dem Friedhof einen ewigen Frieden finden kann und nicht in der politischen Realität. Und so geht es weiter. Also der Text ist einerseits dadurch irgendwie interessant, aber vielleicht nicht ganz unmittelbar direkt zugänglich. Ich würde eher die großartigen Aufsätze aus den 1780er Jahren empfehlen als Einstieg, wie zum Beispiel der berühmte Text Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, oder der wunderbare kleine Aufsatz über den mutmaßlichen Anfang der Menschengeschichte.
Das sagt Markus Widerscheck, Philosoph an der Universität Frankfurt am Main, im Gespräch über Immanuel Kant. Sein Buch Kant, die Revolution des Denkens, ist bei CH Beck erschienen. Professor Widerscheck, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
Und das hier sind The Dead South aus Saskatchewan, Kanada mit Yours to Keep.
Walking tipsy, briskly from the scene of the crash. You failed to get a high, you said it would not last. You broke a few hearts, a couple promises too. Left arm, left leg, your eye sockets blew up. Will the throbbing in your head ever stop? The taste of blood in case of mud, it aches on the top. You'll take a seven and a seven once more. Take it down, weight it down, and break on the floor. You won't make it, take it, you cannot sleep. Living day to day, it shakes you, they struck you deep. You're a blatant stranger, change you into your deceased. This is yours now, your pain to keep. Grab a cutlass, a rope, and a frame from that shrine. Don't forget the angel sent from Lord Divine. Able men won't come, so it's just me and you. We need to show them why they're out. They
waste time in the wrong place, just taking that view. Can't afford your sisters and your mothers too. You won't make it, take it, you cannot sleep. Living day to day, it shakes you, they struck you deep. You're a blatant stranger, changer into your deceased. This is yours now, your pain to keep. Drift out in the ocean, Goshen, take the lead. Shadows only on the children of the discreet. Sway until the day it makes it, they will fall right. Right away the chains and stakes and fall down for the night. Sway until the day it makes it, they will fall right. Right away the chains and stakes and fall down for the night.
Vor knapp zwei Wochen ist es sozusagen ans Netz gegangen, das neue Bergson-Kunstkraftwerk in München-Aubing. Zum Aufwärmen gab es unter anderem eine Reihe von Housewarming-Partys, aber erst am vergangenen Wochenende hat das Bergson erstmals volle Betriebstemperatur erreicht. Denn dort sollen nämlich nicht nur Konzertgastspiele stattfinden, sondern auch eigene Produktionen gezeigt werden, vor allem mit der Jazz-Rausch-Big-Band, sozusagen der Hauskapelle des Bergson. Und die lud nun am Wochenende zur großen Eröffnungskonzertpremiere unter dem Titel Bergson's Rise. Mehr dazu von Christoph Leibold.
Schön, dass ihr alle da seid.
Den Raum des ehemaligen Heizwerks durchziehen bis zur 25 Meter hohen Betonkassettendecke hinauf Kunstnebelschwaden. Scheinwerferkegel durchschneiden den Dunst und malen Lichtkreise an die Backsteinmauern mit ihren schlanken hohen Fenstern, die dem Atrium der zentralen Halle des Bergson die Anmutung eines Kirchenschiffs verleihen. Und so, wie sich die Leuchtpunkte über sämtliche Wände verteilen, erklingen auch aus allen Ecken und Enden des Bergson Töne. Von unten, wo es eine Bühne und Bar gibt, von der breiten Treppe, die hinaufführt auf eine Galerie, die den Raum U-förmig umschließt, oder von einer Stahlbrücke, die ihn vor der Fensterfront in luftiger Höhe durchschneidet. Doch so wie das Bergson über verschiedene Sanierungsphasen hinweg seine jetzige Gestalt angenommen hat, setzen sich auch die Töne nach und nach zu Soundflächen zusammen, bilden Klangmuster und Rhythmen.
Das Ziel ist eben auch, den Raum erlebbar zu machen,
erklärt Maximilian Mayer, Programmdirektor des Bergson.
Deswegen gibt es keine Bestuhlung, sondern das Publikum kann sich frei bewegen, kann auch Getränke zu sich nehmen, mitnehmen, diesen Raum so erleben, der natürlich nicht nur akustisch, sondern auch visuell inszeniert wird. Und das sind so Dinge, wo wir eben versuchen, auch diesen Raum eigens zu erzählen.
Bergson's Rise ist gelabelt als immersives Partykonzert. Immersion. In der Kulturszene ist das seit einiger Zeit ein sehr populäres Schlagwort. Es bezeichnet, grob gesagt, Kunst, in die man eintauchen kann. Hier ist es zunächst umgekehrt. Die Musikerinnen und Musiker der rund 20-köpfigen Jazz-Rausch-Big-Band tauchen ihrerseits ein ins Publikum, mischen sich unter die Zuhörenden, um diese dann wiederum einzuhüllen in ihre halb elektronischen, halb analogen, technoiden Tonwelten. Das Ergebnis ist bestechend. Selten war die Idee der Immersion, die oft genug leeres Versprechen bleibt, überzeugender. Das ganze Kunstkraftwerk beginnt zu pulsieren. Ein Klangerlebnis, neben dem sich Dolby Surround Sound fast so ausnimmt wie ein Super 8-Film gegen 3D-Kino. Das Bergson ist angetreten, um Konzertkultur neu zu denken, sagt Roman Sladek, Bandleader von Jazzrausch und Teil des künstlerischen Leitungsteams im Kunstkraftwerk. Bergson's Rise ist dabei die erste Zündstufe. Im modernen Anbau ans alte Industriegebäude entsteht gerade noch ein Konzertsaal, wie ihn München noch nicht gesehen oder besser hörend erlebt hat.
Man erlebt ja oft, dass schöne Konzertsäle mit einer Akustik für klassische Musik gebaut werden. Es gibt ja in dem Sinn keine gute oder schlechte Akustik, sondern nur eine, die sich halt für die Nutzung eignet. Und als eins von vielen Beispielen ist eben die Akustik unseres Konzertsaals wirklich mal spezialisiert darauf, elektroakustisch verstärkte Formate perfekt darzustellen, dass man eben auch mit elektronischer Klangerzeugung arbeiten kann und so weiter und so fort. Techno, Jazz, Metal, Rock, Pop, diese Genres wirklich professionell anbieten zu können im Bergsaal.
Die Eröffnung dieses außergewöhnlichen Saals ist für Oktober geplant. Die immersive Konzertpremiere am Wochenende war mehr als nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was dort alles noch möglich werden soll. Bergsons Rise im Münchner Westen, wo die Sonne über der Stadt untergeht, ist ein Kunstkraftwerk, auferstanden aus einer Industrieruine. Ein erhebender Abend in jedweder Hinsicht, auch ganz buchstäblich, wenn Roman Sladek das Publikum bittet, sich zu erheben.
Es gibt nur eine Sache, die man in Anführungsstrichen falsch machen könnte an dem heutigen Abend, und das wäre, wenn ihr einfach da sitzen bleibt, wo ihr gerade seid.
Die Aufforderung wäre freilich nicht nötig gewesen. Die maximal tanzbare Musik reißt ohnehin alle unweigerlich von den Sitzen. Eine jazzrauschende Einweihungssause war das.
Das Kunstkraftwerk Bergson in München-Aubing. Ebenfalls in München hat im Volkstheater am Wochenende ein längst bundesweit wahrgenommenes Theaterfestival begonnen. Radikal Jung. Jedes Jahr sichtet ein Kuratorenteam Stücke junger Regisseurinnen und Regisseure und lädt eine Auswahl davon nach München ein. Am Wochenende begann die 18. Ausgabe dieses Festivals. Sven Ricklefs war dabei.
Gleich zu Beginn ein Statement. Vier Körper auf der Bühne, fast nackt. Jeder ist nur mit sich selbst beschäftigt in dieser Hardcore-Terraband-Aerobic, die den Körper stehlt und zugleich in ihrem Bewegungsgestus immer etwas obszön Sexuelles, fast Pornografisches hat. Fug 4 Response haben Olivia Axel Scheucher und Nick Romeo Reimann ihre Performance genannt, die tatsächlich zunächst für das Porn-Festival in Wien entworfen war und dann in einer theatralisierten Form vom Wiener Volkstheater übernommen wurde. Es ist eine ebenso kluge wie humorvolle Auseinandersetzung mit einer Gegenwart, deren Körper im Spektrum von allgegenwärtiger Pornografie und den Zwängen der Social Media rotieren und dabei in einer Spirale ständiger Selbstoptimierung gefangen sind. Im Zeitalter eines radikalen Spätkapitalismus, heißt das im Klartext, sind es eben diese Körper, die als letzte Ware zu Markte getragen werden. Mit Fug 4 Response begann Radikal Jung in diesem Jahr mit einer Produktion, die zwischen choreografierten Körpern und philosophischen Texten changiert und damit deutlich macht, wie weit sich dieses Festival längst aus dem klassischen Theaterkanon herausgewagt hat.
Faust! Dein Ernst, ja, Faust!
Du wolltest einen Klassiker? Da hast du ihn.
Dass das Festival Radikal Jung auch anders kann, den Klassiker nämlich, zumindest im Ansatz, zeigte dann die zweite Produktion, die mit Dr. Mutter Faust von Fatma Aydemir Goethes Altherrendrama feministisch überschreibt. Doch auch hier in der Inszenierung von Selen Kara zeigte sich Lust an der Provokation, an der Andersartigkeit, wenn auch leicht überfrachtet, an der Auseinandersetzung mit den brennenden Themen unserer Gegenwart. Doch während Fug for Response ein Null-Budget-Unterfangen ist, das rein aus dem Engagement seiner Protagonisten entsprang, ist Dr. Mutter Faust eine große Produktion des Schauspiels Essen, mit der das neue Leitungsteam vor ein paar Monaten seinen Auftakt setzte. Auch hier also fächert das Festival Radikal Jung ein Spektrum auf zwischen Stadt- bzw. Staatstheaterproduktionen und kleinen, aber feinen Alternativen. Dass gerade die immer wieder zu den Highlights des Festivals gehören, zeigte etwa auch Spill Your Guts, eine Produktion, in der der Performer Hendrik Quast seine eigene chronische Darmkrankheit zum Thema macht.
Krank sein oder nicht krank sein, das ist hier die Frage.
Spill Your Guts ist eine Ein-Mann-Show rund um ein großes rotes Enddarmstück, in das sich der Bauchredner im Dialog mit seiner Klappmaulpuppe immer mal wieder verkriecht. Einer Puppe, die mit einem zugenähten Auge und fehlender Nase in einer geradezu erbarmungswürdigen Hässlichkeit die Darmkrankheit Colitis ulcerosa verkörpert.
Mich hat ja neulich jemand gefragt, wieso siehst du eigentlich so scheiße aus? Und ich so, ich bin viele. Ich bin autoimmun, ich bin unheilbar und ich bin unberechenbar.
Es ist die Krankheit selbst, aber es ist auch der kranke Körper, den Hendrik Quast mit Spill Your Guts ins Rampenlicht des Theaters bringt und damit Dinge, die dort interessanterweise zu den Tabus gehören. Niemand will normalerweise wirklich wissen, was so eine Darmerkrankung für demütigende Auswirkungen hat. Während das Stück den Darm schon im Titel trägt, heißt Spill Your Guts übersetzt eigentlich so viel wie Schütt mir dein Herz aus. Und das tut Helmut Quast. Schonungslos offen, sehr witzig, sehr herausfordernd und damit durchaus radikal. Und macht damit zugleich Lust auf mehr Radikal Jung.
Das Festival Radikal Jung im Münchner Volkstheater geht bis zum 27. April. Hier baden Blumfeld jetzt in Wellen der Liebe.
Das soll ich sein, ich schlag ins Wort ein. Alles spricht gegen mich, doch so war es immer. Das soll für dich sein. Ich will dir nah sein. Ich weiß, ich bin nicht gut genug, doch bitte bleib bei mir. Ohne dich ist das Leben nur kalt und leer. Ohne dich nimm deine Liebe nicht von mir. Wellen der Liebe in guten wie in schlechten Zeiten. Will ich dich lieben und mit dir leben Tag für Tag. Manchmal kann ich dich nicht ausstehen, manchmal ist es mir zu viel. Doch nichts ist stärker als die Liebe, die ich fühl. Das soll ich sein, ich schlag ins Wort ein, Zeichen und Fleisch zugleich und nur noch wenig Welt vor mir. Das soll für dich sein, du fängst das Licht ein, durch dich weiß ich, was Liebe heißt, auch wenn der Alltag uns stumm macht. Jeder Tag, den wir beide zusammen sind, jeder Tag mit dir macht meine Liebe neu. Wellen der Liebe, in guten wie in schlechten Zeiten. Wenn wir uns lieben, ich spür sie kommen Tag für Tag. Manchmal kannst du mich nicht ausstehen, manchmal ist es mir zu viel, doch nichts ist stärker als die Liebe, die wir fühlen.
Zuletzt noch ein Hinweis. Am kommenden Montag, dem 29. April, spricht meine Kollegin Judith Heidkamp mit der jungen Bestseller-Autorin Caroline Wahl in Würzburg in der Reihe Die Zwei vor Ort. Am 29. April um 19 Uhr im Kulturspeicher Würzburg. Unser Kulturupdate finden Sie wie immer in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Krautzen.